Ich möchte Sie grüßen heute mit dem Wort: Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir singen miteinander: Es geht daher des Tages Schein. 334, die Verse 1 bis 5. Herr Jesus Christus, das freut uns und dafür danken wir dir, dass du uns voranziehst, auch jetzt am Anfang einer neuen Woche. Und dass du über all dem, was wir beginnen, deinen Segen sprechen willst. Herr, wir kommen heute zu dir, um dir einfach dafür zu danken, dass wir in dieser Welt gehalten und getragen sind von dir. Wir freuen uns an deinen vielfältigen Gaben, an unserer Gesundheit, an unserer Kraft, an diesem neuen Tag, an den Menschen um uns her. Ja, Herr, und dass du uns auch in so vielen schweren Augenblicken hältst mit deiner großen Liebe. Und wir bitten dich, sage du uns heute dieses Wort, was wir brauchen, dass unser Leben in Ordnung kommt mit dir, dass Schuld bereinigt wird und wir ganz neu deine Hand ergreifen und uns in deinen Dienst stellen, Herr, wir wollen jetzt offen sein für dein Reden mit uns. Rede du allein mit uns. Lass alles andere herum uns schweigen. Und so dürfen wir dir auch in der Stille das sagen, was jeden von uns persönlich bewegt. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Amen. Ich möchte aus Lukas 15 das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und der Vater teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog fern über Land, und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er fing an zu darben, und ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die die Säue aßen, aber niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach: Wie viel Taglöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Der er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid hervor, tut es ihm an, gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße, und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde, und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Singen und den Reigen. Und er rief zu sich der Knechte ein und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir singen: Mir ist Erbarmung widerfahren, 277, die ersten drei Verse. Ich habe eine Vorliebe für Fortsetzungspredigten, da aber unsere Reihe erst am 8. September beginnt, wenn die Gemeindebriefe ausgetragen sind. So haben wir heute die Perikope, über die sonst in unseren württembergischen Kirchen gepredigt wird. Das ist der Abschnitt aus 1. Korinther 15, Vers 1 bis 11. Und haben wir vor 2 Jahren am Ostersonntag auch über diesen Text gepredigt. Deswegen möchte ich nur über Vers 9 und Vers 10 heute predigen. Man kann nicht aus der Konserve und aus der Büchse leben und man möchte immer wieder Neues am Wort Gottes entdecken. Ich lese aber den ganzen Abschnitt und markiere dann die beiden Verse noch einmal besonders, über die wir heute das Wort Gottes hören wollen, besonders. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, sagt Paulus, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch selig werdet, wenn ihr es festgehalten habt. In welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, es wäre denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wäret. Was ist denn die Gestalt, in der Paulus das Evangelium gepredigt hat? Es kommt jetzt, ich habe euch ganz am Anfang gegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, die waren im Jahr 54 nach Christi Geburt. Das sind etwa 20 Jahre nach dem Tod Jesu. Etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin jetzt kommt unser Predigtabschnitt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Herr, gib uns so jetzt dein Wort, dass wir es verstehen können. Und dass von dieser gottesdienstlichen Stunde neues Leben ausgeht für unseren Dienst und für unsere Aufgaben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man nach einer Pause von 5 Predigtsonntagen wieder zurückkehrt, dann ist das für mich ein Einschnitt, ein markanter Einschnitt. In so einer Pause, da kommt manches zur Klärung, manches sieht man deutlicher, von manchem nimmt man Abstand. Es ist ein Einschnitt und man hat nun Pläne und ist voller Tatendrang, was in der kommenden Zeit gemacht werden muss. Es gibt ja die merkwürdigsten Einschnitte in unserem Leben. Ich las neulich von einem bedeutenden Mann, der seine ganze Lebenseinstellung geändert hat, und der Artikelschreiber bemerkte dann, man kann wahrscheinlich die große Wendung seines Lebens nur verstehen aus einer schweren Krankheit. Es wissen viele, wie ein Todesfall oder eine Krankheit plötzlich einen Einschnitt bringt. Von dem Tag an steht alles in einem neuen Licht. Alles beurteilt man jetzt plötzlich anders. Man möchte seine Energie anders einsetzen. Es gibt andere Einschnitte in unserem Leben, die wirklich unser Leben in Perioden einteilen. Wenn wir daran denken, was eine bestandene Prüfung bedeutet. Der Himmel hängt voller Geigen, jetzt beginnt das Leben. Endlich das Abitur geschafft, jetzt beginnt das Studium. Hier steht ein Mann, der sagt, in meinem Leben ist ein Einschnitt. Der ist noch markanter, noch stärker, noch tiefer als alles andere. Und er will eigentlich sein Leben nur noch von diesem einen Einschnitt aus verstehen. Und dieser eine Einschnitt ist, dass ihn der auferstandene Jesus überrumpelt hat. Lange Zeit hat dieser Saul von Tarsus, ein Student an der Theologischen Fakultät von Jerusalem, ein Rabbine, all das, was die Christen von Jesus erzählt haben, als eine Lehrformel betrachtet. Das ist Jesus, das ist ein Spruch, das ist eine theologische Idee, das ist ein Unsinn, das ist ein Betrug, das ist ein Spleen. Ich kann alles unter diesem Wort verstehen. Er sagt, das ist irgend so ein fanatischer Blödsinn, wo sie ein paar dran hinklammern. Sowas von einer Sekte, von so ein paar Übereifrigen. Und dann auf einmal sagt er, jetzt sehe ich es anders. Ich habe in meinem Leben entdeckt, Jesus lebt. Und er lebt nicht nur wie Mozart in seinen Werken weiterlebt, sondern er lebt wie eine Person. Er hat den Tod überwunden. Und dieser Jesus liebt mich und trägt mein Leben. Und das ist der Einschnitt, der die Freude der Christen ausmacht. Ich muss heute darüber predigen. Nun bin ich nicht Jude wie Paulus, ich bin Deutscher, und wir Deutschen müssen einfach so ein großes Wort, das Paulus sagt, zerhacken. Wir wollen das in einzelne Sätze zerlegen, sonst können wir es nicht richtig nach Hause tragen, sonst können wir es nicht richtig durch unseren Kopf bewegen. Ich möchte wieder 3 Sätze daraus machen aus diesen beiden Versen des Paulus, was ihm dieser Einschnitt bedeutet hat. Man kann noch einmal anfangen zu leben. Wenn man im Urlaub abends in einem Café zusammensitzt und sagt, essen wir noch einen Eisbecher, dann sagt einer, naja, also meiner schlanken Linie tut es nicht gut, wenn noch Sahne draufkommt, aber schließlich, man lebt ja nur einmal, nicht? Also drauf los. Das ist so ein Wort, ein wenig melancholisch, man lebt nur einmal. Stimmt doch auch. Und der Paulus sagt, nein, ich lebe zweimal. Und das ist die große Freude meines Lebens und deshalb muss ich allen Menschen von Jesus sagen. Nicht bloß, dass ich Jesus irgendwie als Lehre oder Meinung denen überstülpe, sondern ich möchte, dass Menschen in der Begegnung mit Jesus noch einmal anfangen zu leben. Ganz neu. Und er erzählt hier nur in ganz groben Strichen, was ja die Gemeinde von Korinth genau weiß und sagt, bei mir gibt es zwei Leben. Das eine Leben war das Leben, das zurückliegt. Und er hat es nicht immer grau in grau gezeichnet. Er hat einmal gesagt, wenn ich zurückdenke an dieses alte Leben, war es ein Leben, wo ich das Gesetz Gottes gehalten habe. Ein Mensch, der alles tut, was Gott befohlen hat. Der sich einsetzt für die Ehre Gottes in der Welt. Ein Mensch, der in der Religion lebt, der mit den Gedanken Gottes umgeht. Das ist doch groß, das ist doch gewaltig, was er tut. Und doch sagt doch, wenn ich ein Bild dafür gebrauchen kann, es war wie wenn man aus einer Pfütze trinkt. Er sagt, es war kein Leben. Es gibt ein Buch, das erschienen ist jetzt auch als Taschenbuch, das heißt das ausgetauschte Leben. Dieses Wort vom ausgetauschten Leben hat ja der Gründer der China-Inlandmission Hudson Taylor zuerst gebraucht. Und er hat gesagt, ich habe lange Zeit meines Lebens versucht, mit der ganzen Energie, die ich habe, Gott gerecht zu werden, mein Leben zu heiligen und ihm zu weihen. Und auf einmal habe ich entdeckt, es ist bei Gott nur so, dass man tauscht. Man gibt ein altes, kaputtes, zerrissenes und zerlumptes Leben Gott hin. Und man darf aus der Liebe Gottes sich täglich ein neues Leben schenken lassen und darf vom Erbarmen Gottes leben, von seiner Geduld, von seiner Liebe. Sie ein blasses Bild davon gebrauchen, Sie gehen in einen Laden und geben eine leere Sprudelflasche her und nehmen eine volle zurück. Das ist ein Tausch. Und der Paulus sagt, bei mir war es so, ich hatte ein Leben gelebt. Da war Gott drin, da war Ehre Gottes drin und Dienst für Gott. Aber eins hat gefehlt, dieses Nehmen, dieses Freuen, dieses Leben aus Gott. Ich glaube, dass es furchtbar viel Christen gibt, die viel über Gott reden, die viel von Gott denken, die sich sogar bemühen, seine Gebote zu halten und doch so ganz weit weg sind von diesem neuen Leben. Dieses neue Leben hat man erst da, wo man Gnade Gottes verstanden hat. Dass Sie wissen, alle meine Sünden nimmt er hinweg. Er geht mit mir in die kommende Woche hinein und weiß um meine Schwachheiten und um meine Versagen. Und er hat mich umso mehr lieb. Es kann mich gar nichts von seiner Liebe trennen. Es kann geschehen, was will. Ich kann ihm untreu sein und er lässt mich nicht los. Er geht mir nach und begleitet mich. Er ruft mir und er will mich bloß überschütten mit Gutem. Und Paulus sagt, das war für mich das neue Leben. Erfahrene Gnade, erfahrenes Erbarmen Gottes. Und er hat gekämpft, als in einer Gemeinde damals in Kleinasien ein paar Gemeindeleiter anfingen, die Gemeinde unter diese harten Forderungen des Gesetzes durchzuzwingen. Er sagt, in einer Gemeinde darf nur die Freude übers Erbarmen Gottes herrschen und über seine große Liebe. Und das muss das Große sein, das dort herrscht. Und er sagt, bei mir war das so, als ich dem auferstandenen Jesus vor Damaskus begegnet bin. Da erkannte ich, meine schlimmste Sünde war, dass ich diese liebende Hand Gottes in Jesus weggestoßen habe, dass ich sie nie ernst genommen habe, dass mir anderes wichtiger war. Und als dieser Ananias in meine Kammer kam, dort in der geraden Straße in Damaskus und die Hände mir auflegte, da habe ich gemerkt, bei Gott gibt es nur eine Ordnung, dass Menschen, die viel, viel falsch gemacht haben, ja, die alles falsch gemacht haben im Leben, die ganze Liebe und das ganze Erbarmen Gottes zugesprochen bekommen und seine Kinder werden. Das war seine Freude und sagt, das bleibt mein neues Leben, das ist meine Kraft und mein Lebensinhalt.
Das Zweite.
Mikos werden überwunden. Wissen Sie, was Mikos sind? Minderwertigkeitskomplexe. Das haben wir ja alle, Minderwertigkeitskomplexe. Und mir gefällt das so, dass der Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin wer und ich bin was. Wenn Sie sich mal umhorchen bei den Christen, dann sagen alle, oh, bei mir sieht es sehr schlecht aus und ich wollte viel mehr und ich kann nichts und ich versag so arg und dann kommen die Kummerfalten über die Stirn. Merkwürdig das. Und Paulus sagt, ich bin wer und ich bin ein Mann, der was kann. Woher hat er denn das? Das hat er aus dieser Begegnung mit dem auferstandenen Christus, mit dem lebendigen Herrn Jesus. Und er sagt, ja, warum bin ich was im Leben? Warum bin ich wer? Warum kann ich etwas? Weiß er denn nichts um die menschliche Schwäche? Lebt er denn auch in dem Rausch, der damals das Römische Reich erschüttert hat, dass man sogar den menschlichen Kaiser von Rom als Gott verehrte? Meint er, der Mensch sei so hoch? Oder wie die griechischen Philosophen, dass man dem Menschen göttliche Würde beigibt? Nein, nein, das war ja nicht das von Paulus. Er weiß ja um seine Schuld, er weiß ja um sein Versagen. Er weiß ja, dass sein ganzes Leben an Gott vorbeigelebt war. Aber er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und es ist schade, dass wir das Wort Gnade so gedankenlos gebrauchen. Was ist denn Gnade? Ich habe Ihnen vorher das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn noch einmal vorgelesen. Da wird einer jetzt spontan sagen, ja, Gnade, das ist doch Vergebung. Nein, das ist zu wenig. Wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt, ist Vergebung das Erste. Wenn nicht vergeben ist, kann überhaupt nichts sein. Es muss mal ausgeräumt werden. Aber die Gnade des Vaters ist doch noch was ganz anderes. Dass sie miteinander am Tisch sitzen und sich freuen. Darf ich mal so menschlich reden, dass Vater und Sohn lachen können miteinander? Können Sie sich mit Gott zusammen freuen an diesem wunderschönen Sonntag? Und sich freuen, dass zwischen Ihnen und Gott nichts mehr dazwischen steht? Und dass Gott Ihr Leben groß und wichtig machen will? Der verlorene Sohn, wenn er zu Hause ist, der weiß, mein Leben hat noch einmal eine Bedeutung. Er redet doch nicht dauernd davon und sagt, ja, ich habe viel kaputt gemacht und ich habe dein Geld verschleudert. Der Vater sagt, jetzt rede doch nicht mehr davon. Wir leben doch vom neuen Leben her und jetzt sind Aufgaben da und morgen fangen wir mit der Ernte an. Und dann wird unser Haus umgebaut und dann wollen wir was erreichen und mit dem, was wir erwirtschaften, wollen wir was tun. Nehmen Sie doch einmal Ihr ganzes Berufsleben, Ihr Familienleben, Ihren Körper, all das, was Sie sind und haben, Ihre Aufgaben, Ihre Gespräche, die Sie mit Mitmenschen führen, nehmen Sie doch einmal und wissen, dass Gott nicht bloß sagt, ich will vergeben, sondern er möchte doch Sie begleiten, er möchte doch mit Ihnen dabei sein. Bei dem verlorenen Sohn war doch das Schöne, dass er jetzt beim Vater leben kann. Das ist doch seine Gnade, dass nichts mich je mehr von ihm trennen kann. Und das freut Paulus. Die Gnade Gottes, ja, die ganze Liebe, seine Geduld begleitet mich ja. Wo ich hinkomme in eine Stadt und zu predigen anfange, die Gnade Gottes geht mit mir. Wenn er als abends da hockte, müde von der Wanderung, denke ich, habe keine Kraft mehr, und ihm die Menschen auf die Nerven gefallen sind, und er sicher sagt, ich kann immer nett mit denen reden, und dann denkt er, die Gnade Gottes geht mit mir. Da werden Minderwertigkeitskomplexe überwunden. Ich rechne mit dem lebendigen Herrn, der mit mir zieht. Können Sie mit Gott rechnen? Das wird ja unser Thema sein, wenn wir dann diese Predigtreihe haben. Wie mit Zahlen in den verschlungenen Problemen Ihres Berufes. Können Sie mit Gott rechnen, wenn Sie vor unlösbaren Aufgaben stehen? Wenn Sie anfangen, in dieser Welt Zeichen der Schöpfungen Gottes zu setzen, dieser Welt etwas Großes zu machen, dort wo geweint wird, dort wo Menschen traurig sind, rechnen Sie doch mit Gott. Ich bin durch Gottes Gnade, was ich bin. Ich kann etwas, ich darf etwas sein und ich bin wer, weil der auferstandene Herr Jesus Christus bei mir ist. Gerade bei mir Gefallenen, bei mir sündigen Menschen, aber er ist da.
Noch ein letztes, es lohnt sich.
Ob Paulus ein Wrack war, habe ich mich gefragt, wie er so oft dargestellt wird, ein so kranker Mensch.
Manche reden ja sogar davon, er sei epileptisch gewesen. Vielleicht war er angeschlagen, aber immerhin sagt er hier, und er nimmt es mit der Wahrheit sehr genau, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, als all die anderen.
Wenn das bei uns einer sagt, dann sagt er das ja immer auch jammernd. Ich muss immer mehr machen. Sind wir doch ehrlich, auch in der Gemeinde Jesu. Dass man meint, ich muss mehr machen als andere, das ist eine Sache, dass mich immer erwischt.
Der Paulus sagt, das ist mein Vorrecht und das ist der Einschnitt in meinem Leben, als mir der auferstandene Jesus begegnet ist. Ich kann mehr arbeiten als alle. Vielleicht passt das noch in sein Bild hinein, dass er trotzdem ein angeschlagener Mensch war. Aber am Ende durfte er mehr wirken als andere.
Stellen Sie sich mal vor, wie es ihm zumute war, als er hörte, da gibt es eine große Hafenstadt in Korinth. Dann hat der Paulus gedacht, musst du ausgerechnet hin? Kann es nicht einer von den anderen Aposteln machen? Und wie wirst du aufgenommen werden? Hat nicht Gott andere Werkzeuge? Dann kann ich da einfach hintreten und das Evangelium predigen. Und dann wagt er es und sagt, weil Jesus lebt, gehe ich hin. Und dann rufe ich über dieser Stadt den Namen Jesu aus. So ging er nach Athen auf die Akropolis. So war es sein Wunsch, nach Rom zu reisen. Und die Reise sah ein bisschen anders aus, als er sich ursprünglich vorgestellt hatte. Aber sehen Sie, dass der Paulus etwas arbeiten kann für seinen Herrn, hängt doch darin, dass er viel wagt. Wir sagen immer, ich kann nicht. Wir warten auf irgendwelche besonderen Ausrüstungen, die Gott uns geben soll, und die gibt er uns nie. Es waren in dieser Welt immer mutige Leute, die es gewagt haben, mitten hineinzugehen in das schmutzige Geschäft dieser Welt. Die bloß gepredigt haben, die sich um Menschen angenommen haben, die hineingegangen sind, wo gestritten wurde, die das Unrecht der Welt gesehen haben, die dort wohnten, wo andere Menschen wohnten, die nichts von Freude und Liebe mehr kannten, die hinausgezogen sind bis an die Enden der Welt, wo gelitten und gehungert wurde, im Namen Jesu, doch nicht, weil sie Gaben hatten, sondern weil sie mit dem auferstandenen Christus rechneten. Das war das Neue, auch bei Paulus, dass er am Ende sagen kann, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Die große Konferenz von Lausanne hat uns ja ungemein geprägt. Und diese vielen Teilnehmer aus der ganzen weiten Welt haben mich immer wieder nur den einen Gedanken denken lassen, wenn das diese schwäbischen Bauernburschen vom Remstal und von der Alb und vom Schwarzwald gesehen hätten, dass einmal diese Frucht aufging, ja drunten in der Goldküste in den ersten Wellen der Aussendung der Basler Missionare nach einem halben Jahr in der Malaria gestorben sind. Dass Arbeit nicht vergeblich ist, wenn man sie in Jesus wagt. Dass das äußerlich aussehen kann, was kommt schon dabei heraus? Ich stehe da auf verlorenem Posten und der Auferstandene wirkt anders, als wir rechnen und denken. Und so weiß ich, dass Wirkungen von so vielen Menschen ausgehen, die irgendwo in ihrem Beruf stehen und sagen, bin ich eigentlich im richtigen Platz? Und die doch dort Licht und Salz sein können. Ich habe zu Hause einen Kommentar, es gibt verschiedene, über verschiedene biblische Bücher, die ich sehr schätze, von einem Professor, der im letzten Jahrhundert seine Kommentare geschrieben hat, Godet in Neuchâtel. Und er erinnert hier an eine Kleinigkeit, die gern übersehen wird. Es ist hier eine verschiedene Auslegung möglich an dieser Stelle. Wo es heißt, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und da sagt er, eigentlich könnte man das ja auch so übersetzen. Es gibt auch Handschriften, die darauf hinführen, dass man sagt,
Eigentlich habe ja ich nicht gearbeitet, sondern die Gnade hat mit mir gearbeitet. Wahrscheinlich stand der Paulus manchmal davor und dachte, wenn er dieses ganze Wesen der Menschen sah, dachte er, solche Menschen können doch für Gott nicht mehr gewonnen werden. Das ist doch alles verloren und aussichtslos. Wie soll Gott hier noch etwas schaffen können? Wie soll hier eine Gemeinde entstehen in Korinth? Also diese ganzen Kulte sah, und auf einmal hat die Gnade mit ihm gearbeitet und Gott hat mit ihm gesprochen und sagt, Saulus, wie habe ich dich herumgeholt? Du kannst doch mehr wagen, wo es bei dir auch eine völlige Unmöglichkeit war, dass ein Saulus ein Bote Jesu wird. Und wenn die Gnade mit ihnen arbeitet, dann kann es sein, dass sie fragen, Herr, ich verstehe dich nicht, was du mit mir willst und wo du mich haben willst, was ich tun kann für dich. Aber Gott wird sie spüren lassen und sagen, ich habe kleine Plätze für dich. Auch Paulus war ja lange Zeit in Gefängnissen eingesperrt und konnte nicht groß reden. Und dann hatte er nur das Ziel, diesem Gefängniswärter ein Bote Jesu zu werden. Mit dem Auferstandenen zu rechnen. Paulus sagt, das ist ein Einschnitt. Wer mit dem Auferstandenen Jesus lebt, der hat ein neues, gefühltes Leben. Man lebt noch einmal von vorne. Man ist jemand geworden. Man kann Minderwertigkeitskomplexe überwinden. Und es lohnt sich, weil man viel arbeiten kann, weil man mit seinem Leben etwas wirken kann. Bleibendes. Rechnen Sie doch ganz fest mit Jesus, dem auferstandenen Herrn, der mit Ihnen geht. Amen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die Verse 3, 5 und 6. Herr Jesus Christus, du kannst einen so tiefen Einschnitt in unser Leben machen, dass wir nicht nur mit unserer eigenen Kraft leben, mit all den oft so bösen und bitteren Folgen, unter denen wir leiden, sondern du kannst ein neues Leben beginnen lassen, und darum bitten wir dich jetzt. Herr, wirke du in uns und mache du alles ganz neu. Wir wollen nicht auf uns selber sehen, mit all dem, was wir nicht können, mit all dem, was wir falsch gemacht haben, mit all dem, wo wir schuldig geworden sind an dir. Wir wollen auf dich blicken und dir danken, dass du uns trotz unserer Sünde und unserer Schuld an dich hinziehst. Und dass du uns wieder hineinsendest in diese Welt, in unsere Arbeitsplätze, in unsere Familien, in unseren Freundeskreis, dort, wo wir leben und sprechen, hinein in deine große Schöpfung, und dass wir deinen Namen ausrufen dürfen, weil du der Herr bist über alles. Und weil wir Menschen weitersagen dürfen, dass du dir alles untertänig machen kannst. Geh du mit uns, wenn wir das weitersagen, denen, die bedrückt und schwermütig sind, denen, die an dir zweifeln, denen, die nicht glauben wollen oder denen, die nicht glauben können. Wenn wir mit jungen Menschen reden, wenn wir mit alten Menschen reden, die resignieren, wenn wir mit Kranken reden, wenn wir mit solchen reden, die über ihre Schuld nicht mehr hinausblicken können, Herr, dann gib du, dass Menschen dich erkennen können und das neue Leben mit dir wagen und beginnen. Wir bitten dich auch für alle Arbeit hier in unserer Gemeinde, wenn sie nur nach den Ferien wieder beginnt. Lass es nicht nur äußere Arbeit sein, sondern dass du Menschen in deine Nachfolge rufen kannst. Und so bitten wir dich für die ganze Christenheit, wo dein Name verkündigt wird, in allen Konfessionen und Kirchen und Gruppen, in allen Nationen und Völkern. Du kennst jeden. Wir bitten dich um ein großes Erwecktwerden von dir und deinem Geist, dass wir uns neu hingeben in deinen Dienst und dir gehorsam werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers. Von Stund an kann ich nimmer mein. 526, Vers 5. Ein Vers von Johann Christian Storch. Er ist gerade vor 201 Jahr gestorben, war in Stuttgart, Hofkaplan beim katholischen Herzog Karl Eugen, später Prediger an der Stiftskirche. 526, Vers 5.
Thank you.
Jetzt nach dem Gottesdienst feiern wir noch das Abendmahl. Ich möchte Sie dazu einladen. Wir wählen diese ganz schlichte Form, wo Brot und Wein durch die Reihen geben. Heute Abend um 20 Uhr möchte ich einige Eindrücke von Lausanne wiedergeben. Ich werde selbst noch länger brauchen, bis man das so verarbeitet, aber ich möchte doch ein wenig taufrisch noch persönliche Eindrücke anhand von ein paar kleinen, unbedeutenden Lichtbildern noch weitergeben. Ein paar haben mir schon auf unserer Freizeit gesagt, ja, was liest man denn da alles? Wissen Sie, was man über so ein Treffen liest, das ist auch schwer in Worte zu fassen. Ich glaube, dass Sie sich daran nicht stoßen brauchen, das, was Lausanne angestoßen hat und was bleiben wird von Lausanne, das ist und so beten wir eine Bewegung in der Weltchristenheit, dass Evangelisation vorrangiger Auftrag einer Gemeinde ist, sonst stirbt sie.